Seit Jahrzehnten bekämpfen sich Israelis und Palästinenser erbittert. Es geht um Jerusalem, den Gazastreifen, das Westjordanland, aber auch um die Frage, wer sich warum als Opfer sieht und wie beide Seiten die Gewalt für sich legitimieren. Die zweiteilige Arte-Dokumentation Israel und die Palästinenser erzählt die Geschichte dieses Konflikts seit 2003. Und darüber spreche ich jetzt mit Cyrus Chayek. Er ist Professor für internationale Geschichte am Graduiertenkolleg in Genf und forscht seit Jahren zum Nahostkonflikt. Professor Chayek, dieser Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern ist so komplex und vielschichtig, wie er lang ist. Womit befassen Sie sich konkret?
Ich befasse mich konkret im Moment mit der Frage, wie dieser Konflikt in den letzten 2 Jahren ausgesehen hat, aber noch wichtiger, warum wir ihn in einen größeren historischen Kontext stellen müssen. Konkret die Entwicklung des Zionismus insgesamt seit dem späten 19. Jahrhundert, aber dann auch vielleicht ein bisschen konkreter die Anfänge und die Entwicklung der israelischen Besetzung des Westbanks und des Gazastreifens 1967. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass diese Besetzung und die Konsequenzen, die diese Besetzung eben nicht nur für die Palästinenser gehabt haben, sondern auch für die Israelis selber, absolut zentral sind für unser Verständnis des Gaza-Krieges in den letzten 2 Jahren.
Obwohl beide Seiten vorgeben, Frieden zu wollen, scheint eine Lösung so weit in die Ferne gerückt zu sein wie lange nicht mehr. Liegt das ein bisschen auch an den beiden Hauptakteuren Mahmoud Abbas und Benjamin Netanyahu?
Das ist nur bedingt richtig. Ich glaube, es ist sehr klar, dass sicher Mahmoud Abbas an einer Lösung, an einer Zwei-Staaten-Lösung interessiert ist. Das ist ja genau das, was die PA ganz sicher und auch einige Leute in der Hamas wollen. In der Hamas ist es sehr viel komplizierter, wie Sie das wissen, aber ganz sicher in der PA selber. Ja, weil die Palästinenser haben keinen Staat und möchten gerne einen. Im Likud im Generellen und bei Netanyahu spezifischerweise ist das natürlich ganz anders. Also die haben ja jetzt seit einiger Zeit sehr klar gesagt, dass sie an einer Zwei-Staaten-Lösung überhaupt nicht mehr interessiert sind. Beim Likud könnte man sagen, dass das im Prinzip schon immer mehr oder weniger so war, aber auch halt in den letzten vielleicht 2 Jahrzehnten noch extremer wurde. Und ich glaube, das hat, wenn ich jetzt nochmals zu meinem ersten Punkt zurückkomme, genau eben damit zu tun, dass die Besatzung, die israelische Besatzung des Westbanks und des Gazastreifens, dass dieser Umstand eine sozioideologische Realität geschaffen hat, in der Siedler, und zwar nicht einfach Siedler insgesamt, weil es gibt ja auch verschiedene, ja, aber vor allem die ideologisch extremeren Siedler immer weiter den Likud unterwandert und am Schluss besetzt haben. Ja, das heißt, der Likud, wie er heute existiert, ist ideologisch total anders als der Likud vor, sagen wir mal, 20 Jahren. Ja? Und genau aus diesem Grund ist der Likud heute, aber auch im Prinzip die Mehrheit der Israelis, nicht alle, aber die Mehrheit der Israelis, im Prinzip an einer Zwei-Staaten-Lösung ganz explizit nicht mehr interessiert. Das heißt, wir können natürlich schon beide nennen, Abbas und Netanyahu, aber wir müssen auch sehr klar sehen, dass die beiden mit extrem ungleichen Spießen kämpfen und dass sie in einer ganz, ganz verschiedenen Situation sind.
Aber auch vorher sind Friedensverhandlungen immer wieder gescheitert, zum Beispiel 2003. Das ist der Ausgangspunkt der Arte-Doku. Nachdem Ariel Sharon gegen erheblichen Widerstand im eigenen Land die Siedler aus dem Gazastreifen vertreiben ließ und die Armee abzog. Wie endete dieser Teil der Geschichte?
Also das war der Abzug genau erfolgt ja 2005, ja, unter Sharon. Und ich würde mal sagen, es gibt hier 2 verschiedene Ansichten. Nicht? Also die eine Ansicht vor allem israelischer Politiker und vor allem auch einiger amerikanischer Politiker ist, dass die Palästinenser hier nicht mit Sharon. Bei Sharon war es sehr klar, dass er nicht eine Zwei-Staaten-Lösung wollte, aber zum Beispiel 2000 in den Verhandlungen mit Ehud Barak und danach 2008 in den Verhandlungen mit Olmert, dass sie da eine Chance verpasst haben. Und das kann man sicher einerseits so sehen. Andererseits muss man auch wieder sehen, dass das Angebot, das Israel damals, sowohl 2000 als auch 2008, den Palästinenser machte, für die Palästinenser insgesamt als Friedenslösung einfach unbefriedigend war. Und zwar hat das vor allem damit was zu tun, unter anderem, es gab verschiedene Gründe, aber der Hauptgrund hat etwas mit der Rückführung von Flüchtlingen zu tun. Und der noch wichtigere Hauptgrund war der Umstand, dass sowohl 2000 als auch 2008 die das palästinensische Gebiet in der Westbank im Prinzip immer noch zu sehr unterteilt und unter israelischer Kontrolle geblieben wäre.
Palästina wird von 147 der 193 Staaten der UN anerkannt, nicht jedoch von den USA und von Deutschland. Was würde die Anerkennung durch diese beiden Staaten als enge Verbündete Israels bringen?
Ich glaube, ich würde die Frage vielleicht ein bisschen umformulieren. Wenn diese zwei Staaten, ja, Amerika und Deutschland, an einem Punkt angelangt wären oder werden, dass sie Palästinenser erkennen, hätten sie sicher schon vorher solchen Druck auf Israel ausgeübt, dass die politische Realität sozusagen on the ground ganz anders wäre als die, die jetzt entsteht. Das heißt, das wäre im Fall von diesen zwei Staaten eher so ein Endpunkt und dann wären wir schon extrem weit. Ja, dann wären wir schon extrem weit.
Trump hat in seiner ersten Amtszeit Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt und die US-Botschaft von Tel Aviv dorthin verlegen lassen. Welche Rolle spielt Jerusalem als Stadt in diesem Konflikt?
Es ist einer der Hauptstreitpunkte. Ich glaube nicht der wichtigste, aber symbolisch ein extrem relevanter. Das hat mit Religion was zu tun, es hat aber auch etwas damit zu tun, damit dass im Moment immer noch beide demografischen Gruppen in dieser Stadt leben.
Neben den politischen Verwerfungen, welche psychologischen Faktoren verhindern denn die auch die Annäherung beider Seiten?
Das ist eine gute Frage. ich würde es mal so sagen. Im Prinzip sieht man, dass seit dem Anfang des Konflikts, ja, wenn wir mal sagen ungefähr Ende des 19. Jahrhunderts, die zwei Bevölkerungsgruppen sich immer mehr aufeinander eingespielt haben. Das heißt, dass sich psychologische kollektive Situation, in der eine Seite mehr Vertrauen gewinnt in die andere Seite oder weniger Vertrauen gewinnt in die andere Seite, auf der anderen Seite sozusagen reflektiert werden. Ja? Und dieser Punkt des Vertrauens in die andere Seite, das Vertrauen darauf, dass die andere Seite einem nicht auslöschen will, sondern an einer Lösung interessiert ist. Das ist natürlich eine kollektive psychologische Frage. Ja? Und ich glaube, die spielt auf beiden Seiten eine große Rolle. Und es ist immer im Prinzip immer so gewesen, dass während Entspannungsphasen auf beiden Seiten dieses Vertrauen, diese Psychologie des Vertrauens mehr gegriffen hat und während Zeiten des Konflikts auf beiden Seiten ein größeres Missvertrauen entstanden ist. Das heißt, sie sind wirklich ineinander verzahnt. Ja? Die beiden Gruppen denken immer, sie können überhaupt nicht miteinander und seien absolut voneinander verschieden. Aber in ganz vielen verschiedenen Arten und Weisen sind sie unwahrscheinlich stark und tief ineinander verzahnt.
Aber was bedeutet das denn für die Zukunft? Der israelische Soziopsychologe Daniel Bartal sagt zum Beispiel in einem Zeitinterview, die Kampfansage startet im Kindergarten. Wie meint er das?
Das ist sicher auf beiden Seiten so. In dem Sinn, als dass auf beiden Seiten im Kindergarten, in der Schule Texte verbreitet werden und benutzt werden, die andere Seite in verschiedenen Arten und Weisen dehumanisieren. Das ist sicher der Fall. Was man natürlich aber auch eben sagen muss, und das ist nochmals, hier komme ich nochmals auf den wirklich fundamentalen Punkt zurück, dass die Macht der beiden Seiten unwahrscheinlich verschieden ist. Ja? Im Falle der Palästinenser kommt eben dazu, dass nicht nur sozusagen Schultexte, sondern ihr Leben, ihre ganze Existenz, die ganze Zeit von Israelis kontrolliert werden. Und das ist natürlich auf der israelischen Seite nicht der Fall. Und es ist diese Kontrolle, das heißt diese, ja, wenn man sagen will, koloniale Kontrolle, die israelische Armee in der Westbank und auch immer noch in Gaza ausübt, es ist diese Kontrolle, die psychologisch langzeitig ein Problem ist. Die Texte sind am Schluss eine Reflexion dieser Sache. Ja.
Wie ist denn jetzt aktuell, zwei Jahre nach dem 7. Oktober, die Stimmung in Israel? Wie groß ist der Rückhalt, den Netanyahu wirklich noch in seiner Bevölkerung hat?
Da würde ich zwei Dinge nennen. Also erstens, auf der einen Seite hat Netanyahu und seine Regierung im Prinzip das Vertrauen der Mehrheit der Israelis verloren. Andererseits und zweitens ist die Politik, die Netanyahu im Prinzip seit den 2010er Jahren fährt, ja, als Premierminister, jetzt immer mehr konsensfähig geworden. Das heißt, man muss hier einen Unterschied machen zwischen dem Mann und seinen Meinungen. Ja. Das heißt ganz konkret, dass eine überwältigende Mehrheit der Israelis heute nicht mehr daran denkt oder nicht mehr daran glaubt, dass es in voraussehbarer Zukunft eine Einigung mit den Palästinensern geben kann.
Dann bin ich gespannt, ob Sie meine letzte Frage beantworten. Was müsste rein theoretisch unter den allerbesten Umständen passieren, damit Frieden in Nahost doch irgendwann möglich ist?
Ich glaube, die einzige Art und Weise, dass es langfristig zu einer solchen Lösung kommt, ist jetzt äußerer Druck. Und das ist vor allem und im Prinzip, ja, vor allem ist das der Druck von Amerika. Ne? Weil die Israelis, die israelische Regierung, nicht einfach nur die israelische Regierung fühlt sich und ist ganz einfach erstens zu stark vis-à-vis den Palästinensern, aber hat zweitens auch von Seiten Europas und von Seiten der USA im Prinzip viel zu wenig, wenn überhaupt gar keine Konsequenzen erfahren müssen dafür, wie sie diese Okkupation, diese Besetzung in der Westbank und Gaza überhaupt gehandhabt hat. Dazu kommt natürlich noch, dass es innerhalb von Israel die linksliberale oder auch nur zentristisch liberale Mehrheit nicht mehr gibt. Das ist eine, ich würde nicht sagen, eine kleine Minderheit geworden, aber eine Minderheit. Und diese Minderheit ist nicht fähig, selber zu einer Lösung zu kommen oder die Regierung so umformen zu können, dass es eine Lösung geben könnte. Und aus diesem Grund jedenfalls im Moment, die einzige Lösung, die ich im Moment sehen würde, äußerer Druck. Und der kommt natürlich nicht, ganz einfach aus dem Grund, dass die USA jedenfalls in der Form, die sie im Moment besteht, ganz einfach daran nicht interessiert ist.
Das ist ein anderes, weites Feld.
Richtig.
Arte zeigt die zweiteilige Doku Israel und die Palästinenser am Dienstag, den 16. September ab 20.15 Uhr und bereits ab 9. September auf arte.tv. Professor Schajek, ich danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.